Hallo zu einer neuen Folge.
Schön, dass ihr mit dabei seid und das ist eine etwas andere Folge, möchte ich sagen, denn diese haben wir aufgenommen vor Live-Publikum auf dem KI-Festival Big Bang in Berlin. Das war schon Mitte September.
Ja, und in unseren Diskussionen ging es um den Einzelhandel und der Zukunft desselben, also von E-Commerce über von mir aus TikTok-Jobs bis hin zu KI. Wird der Einzelhandel das überleben?
Diese Fragen haben wir gestellt. Einmal Alexander Graf. Er ist der CEO von Spryker, außerdem auch Podcaster, macht unter anderem den Podcast Kassenzone und ein gefragter Experte, wenn es um den Onlinehandel und den E-Commerce geht. Und außerdem Saskia Meyer-André, die ist die Deutschland-Chefin von eBay und muss jetzt sehen, dass der Laden läuft mit und ohne KI.
Ja, doch eine sehr spannende Diskussion und Alex ist ja nicht auf den Mund gefallen dahingehend. Also von daher seid gespannt auf die Antworten.
Und hört gerne rein und bewertet uns.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Wir wollen natürlich ein bisschen darüber sprechen, wie funktioniert jetzt der Kundenzugang eigentlich im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Große Frage und große Herausforderung. Und Andreas hat eben schon gesagt, die letzten 3 Jahre ist auch schon alleine viel passiert, seitdem wir, Alex, mal gesprochen hatten. Ja, Online-Shops, TikTok-Shop und jetzt eben KI-Agenten und vieles mehr. Was ist aus deiner Sicht die größte Verschiebung gerade?
Also die größte Verschiebung gerade ist, dass keiner wirklich weiß, was passiert und welche dieser Entwicklungen in irgendeiner Form sticky ist. Es ist relativ klar ersichtlich geworden durch die TikTok-Shop-Entwicklung, Shein, Amazon und Co., dass immer mehr Geld damit verdient wird, Werbung an die Kunden zu verkaufen über die Handelsportale. Die müssen gar nicht mehr mit Ware handeln. Da ist grundsätzlich eBay auch sehr, sehr gut aufgestellt. Aber niemand weiß, was jetzt danach kommt und diese fancy Agentic Commerce Tests, die wir gesehen haben, bitte zeigt mal, wie man eine Kaffeemaschine kaufen kann. Da steckt ja noch gar kein Umsatz dahinter. Und jetzt, wenn man auf eine E-Commerce-Konferenz geht, auf eine Handelskonferenz geht, dann ist hektische Betriebsamkeit, so wie hier. Aber keiner weiß so richtig, wo das hinführt. Und das ist so zum ersten Mal in der Zeit, in der ich die Branche jetzt begleite, seit 20 Jahren. Es ist so neu, so radikal, was jetzt passieren könnte. Es ist eine richtige Aufbruchsstimmung, die aber sehr stark überlagert wird, auch von Angst. Was heißt das denn eigentlich für mein Business, für mein Geschäftsmodell, wenn ich da nicht mithalten kann?
Ja, Saskia, mein Business, euer Business bei eBay. Wo erlebe ich bei eBay KI? Sehe ich das sofort, wenn ich reingehe?
Also eBay ist seit 30 Jahren am Markt und treibt seit 30 Jahren Innovation im Handel. Und natürlich sehen wir gerade derzeit, dass KI den Handel massiv beeinflusst, sowohl was das Kaufen als auch was das Verkaufen angeht. Mhm. Ja, beim Kaufen, da ist natürlich das ganze Thema Agentic Shopping ein Riesenthema. Da haben wir zum Beispiel in den USA jetzt eine Zusammenarbeit mit OpenAI, das quasi bei uns auf der Plattform integriert ist, weil gerade bei einem Sortiment wie eBay, was halt sehr longtailig ist, wo es sehr viele unikate Produkte gibt, gerade bei so einem Sortiment ist natürlich Agentic Shopping ein wahnsinniger Mehrwert. Aber auch beim Verkaufen verändert KI oder kann KI die Prozesse massiv vereinfachen. Das heißt, da investieren wir als ein Beispiel, wir nennen das Magical Listing, das für Privatverkäufer, das macht immer noch bei uns 20% unseres Geschäfts aus, dass ich als Privatverkäufer, wenn ich ein iPhone verkaufen möchte, ich halt ein Foto nehme und dann durch die KI alle Merkmale dieses iPhones erkannt werden und das quasi alles schon vorausgefüllt ist und das dann nur noch ein paar Sekunden dauert, dieses Listing einzustellen. Das sind so Beispiele, wie wir KI bei uns umsetzen. Und zu deinem Punkt noch, ich glaube, jeder Retailer, der sich nicht überlegt, also ja, es ist alles sehr unklar, aber ich glaube, jeder Retailer, der sich nicht Strategien überlegt für verschiedene Szenarien, vor allem was das Thema Agentic Shopping angeht, der schläft. Weil das Thema wird kommen und wie genau es kommen wird, das wissen wir nicht, aber alle Retailer müssen sich überlegen, wie kann ich weiterhin die Kundenbeziehungen halten und das Thema für mich positiv nutzen und quasi diesen Weg mitgestalten und nicht Passagier sein.
Ich habe das Gefühl, Alex möchte reagieren. Das war zumindest das, was ich so grob in deinem Gesicht gelesen habe. Kannst du gerne machen, vielleicht verbunden mit der Antwort, du hast eben gesagt, mit der Frage, dass auch Angst tatsächlich im Moment ein Teil ist. Und das ist natürlich was man... Es ist eine ehrliche Perspektive darauf, aber was man ja häufig gar nicht so dann zugibt, wenn man ja sagt, die großen Chancen und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du das ein bisschen miteinander verbinden. Wie geht man dann damit um?
Ja, also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, verschiedenste Initiativen Richtung AI zu starten, sondern mit der Kernfrage anzufangen, warum verkaufe ich eigentlich erfolgreicher als mein Wettbewerb? Wie kann ich das möglicherweise mit AI schützen. Die eine große Fragestellung, die sich da zum Beispiel stellt, ist, macht es Sinn, auf meiner Webseite oder in meinem Online-Portal überhaupt so einen Chatbot selber anzubieten? Würde ich denn diese Suche überhaupt bei eBay starten, wenn ich die eBay-Suche nehme, die dann OpenAI enhanced ist, oder gebe ich direkt in Perplexity oder in OpenAI oder einen anderen Chatbot dann rein, die auch versuchen, in dieser Suche ganz vorne drin zu sein, und am Ende geben sie dann ja nur noch den Auftrag weiter an eBay, an Amazon und andere. Das konnte man vorher schon ein bisschen sehen mit der Google-Suche. Also ich habe mir auch vorher überlegt vor diesem Vortrag, wann lande ich denn heute in meiner Shopping-Journey noch bei eBay. In der Regel bei sehr, sehr komplexen, unstrukturierten Produkten, die sich halt noch nicht in den großen Shops finden. Ich bin ja Bastler auf dem Bauernhof, wenn man da irgendeine Schlossschraube, Edelstahl, Größe XYZ, das sind oft so Angebote, landet man bei eBay. Aber das ist eine Frage, die wird wahrscheinlich in Zukunft dann nicht mehr Google beantworten. Die wird dann halt eher einen ChatGPT beantworten, eher einen OpenAI beantworten. Und was wir in der ersten Digitalisierungswelle im E-Commerce oft vermisst haben bei den Händlern, auch bei den stationären Händlern, ist ja genau diese Frage: Warum kann ich denn eigentlich besser verkaufen mit meinem Angebot als andere? Und diese Frage wurde immer so ein bisschen beiseite geschoben und gesagt, na, wir brauchen einfach eine Webseite, wir müssen jetzt Multi-Channel machen, Omni-Channel machen. Und wenn man ganz ehrlich ist, viele dieser Investments haben sich für ganz viele Händler eben nicht ausgezahlt, weil das nicht dazu beigetragen hat, ihre ursprüngliche Stärke zu stärken. Vielleicht gibt es die auch nicht mehr, nehmen wir in einem Fall. Das wäre dann noch fair, das zu sagen und auch zuzugeben. Aber ich möchte daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren schon recht viele Innovationen hatten. Und AI ist jetzt sicherlich eine der größten, nachhaltigsten. Aber wir haben ganz viele Händler gesehen, die blind in die Second-Life-Welt reingelaufen sind, die da irgendwie Shops gebaut haben, die blind dem ganzen Thema Voice-Commerce hinterhergelaufen sind. Und ich würde hier gerne einen mal finden auf der ganzen Konferenz, der jemals über sein Amazon Echo irgendwas nachbestellt hat. Und die meisten werden Amazon ein Konto haben, wahrscheinlich auch ein Amazon Echo. Wir haben ganz, ganz doll darüber geredet, wie die ganze Dash-Button-Technologie unser Einkaufsverhalten verändert wird. Das ist gar nicht so trivial. Und in einem Umfeld mit reduzierten Ressourcen, und alle Unternehmen haben irgendwo reduzierte Ressourcen, die können nicht alles machen, muss man eben umso genauer überlegen, auf welche Wetten lässt man sich ein. Und die müssen eigentlich schon Sinn machen, wenn ich sie formuliere. Nur etwas zu machen, allen meinen Mitarbeitern Perplexity-Account zu geben, gibt es jetzt gerade gratis. Jeder kriegt Perplexity Pro, wenn er es mit PayPal verbindet. Also kann jeder Mitarbeiter gerade für 12 Monate das kostenlos bekommen.
Hast du da einen Vertrag irgendwie?
Nee, hab ich nicht. Aber das waberte bei uns im Unternehmen irgendwie so rum. Aber da möchte ich sagen, nee, das muss schon sinnvoll sein. Und diese Sinnfrage kommt ganz am Anfang. Deswegen, und die Sachen, die ich gesehen habe in den letzten 6 bis 12 Monaten, haben mich nicht überzeugt bisher.
Aber ganz kurz noch nachhaken. Hier ist großes Thema Geo statt SEO. Als Abkürzung, jeder hat es wahrscheinlich schon gehört. Du hast da eine ganz dezidierte Meinung zu, glaube ich.
Ja, also die hier auf der Konferenz sitzen, wissen ja, dass es diese Gen-AI-Optimierung soll ja das SEO in Zukunft ablösen. Und SEO und auch viele Google-Advertisement-Maßnahmen haben ja eher dazu beigetragen, dass sich ein Teil der Wertschöpfung Richtung Google und Facebook verlagert hat. Also Google, Facebook, Amazon sind heute effektive Zollhäuser, bei denen ich meinen Traffic kaufen muss. Gebe ich immer 20% ab. Und jetzt muss ich überlegen, macht das jetzt Sinn, bei GenAI den gleichen Spaß zu wiederholen und jetzt blind Wikipedia-Artikel anzulegen, Reddit-Artikel anzulegen, was immer man in dieser GenAI-Optimierung auch so macht. Weil langfristig führt das ja auch dazu, dass ich diesen Traffic wieder einkaufen muss von diesen GenAI-Anbietern. Und da sehe ich natürlich, dass jede SEO-Agentur, Online-Marketing-Agentur jetzt große Workshops anbietet, lässt sich ja gut verkaufen, muss man an der Stelle ja auch machen, aber führt das langfristig zu einer größeren Wettbewerbsfähigkeit, zu der Frage, ob ich einen besseren Kundenzugang bekomme? Also komme ich deswegen eher zu einem Shop dann wieder oder zum Anbieter? In der Regel nein.
Da würde mich dein Blick drauf interessieren, Saskia.
Ich gehe vielleicht nochmal erst auf deinen anderen Punkt zurück. Also ich stimme dir 100% zu. Man braucht eine Strategie und man sollte nicht blind in Sachen investieren und einfach KI der Sexyheit halber machen, sondern man sollte sich ganz genau mit genau der Frage beschäftigen, die du genannt hast, nämlich wieso sollte jemand bei mir kaufen? Ja, und vor allem auch in einer AI-generated World. Wieso sollte jemand in meinem Fall jetzt zu eBay kommen und nicht bei ChatGPT einfach kaufen? Das ist ja die Grundsatzfrage. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Hebel, die man ziehen kann. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist. Aber ich würde mal verschiedene Segmente aufweisen. Du kannst halt einerseits sagen, okay, ich muss mehr in Erlebnisse investieren, in Community. Also ChatGPT kaufen ist sehr effektiv, aber Spaß machen tut es nicht. Ja, das heißt, in Bereichen, wo man nach Inspiration sucht, ja, wo Live-Commerce, ja, Social-Commerce, bei uns zum Beispiel, wie du sagst, wir haben ganz viele Enthusiasts, ganz viele Segmente, wo es um Sammlerwaren gibt, ja, wo Emotionen dahinter steht. Ja, ich glaube, das werden Bereiche sein, die sehr viel resilienter sind gegenüber Agentic Shopping. Das Zweite, was du machen kannst, ist, du kannst tiefer in die Wertschöpfungskette reingehen und Sachen anbieten, die nicht digitalisierbar sind. Das heißt, wir zum Beispiel bieten bei eBay eine Echtheitsprüfung an. Das heißt, wenn jemand eine Handtasche, eine Luxushandtasche kauft, sagen wir von Louis Vuitton, dann wird die bei uns nach Hoppegarten ins Center geschickt und da ist ein Mensch und der schaut sich diese Handtasche an, der riecht am Leder, der fühlt, der hat all die, der schaut sich die Merkmale an. Das kann ich nicht digitalisieren. Ich kann nah dran kommen, aber ich kann nicht digitalisieren. Das heißt, ich baue mir...
Geht aber auf Kosten der Schnelligkeit dann Vertrauen für...
Absolut, aber das dauert aber einen Tag mehr und da können Leute auch in Zukunft dann quasi rausopten, aber es wird auch investiert, es wird auch quasi bezahlt von uns, es ist ein Investment in, das, in die Sicherheit, in das Vertrauen auf der Plattform. Und ganz ehrlich, ich persönlich würde lieber einen Tag länger warten und dafür eine echte Handtasche haben, als Trade-off. Das heißt, das ist ein Bereich, den ich machen kann. Und dann noch weitere andere. Das heißt, ich glaube, man muss sich genau überlegen, was sind die Beweggründe, weshalb Leute zu mir kommen sollten, weshalb die den Kundenzugang zu mir suchen sollten, die nicht digitalisierbar, nicht digital reproduzierbar sind.
Und wie verhindert ihr, ich könnte mir gut vorstellen, die OpenAIs dieser Welt greifen eure Daten ab, eure Preise ab, bieten die an auf ihren Plattformen und umgehen euch dann irgendwann. Wie wollt ihr das verhindern? Ihr arbeitet mit denen zusammen. Ist das eine faire Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit, die ich genannt habe, ist, dass OpenAI quasi eine Suchmaske bei uns auf der Seite hat. Das ist nicht necessarily unbedingt Data Sharing. Ja. Ich glaube, wie sehr, würde mich auch deine Meinung interessieren, aber wie sehr du dich als Plattform öffnest, ist auch wiederum eine Frage, die quasi, ja, wo es halt ja, Vor- und Nachteile gibt. Ja, wenn du dich nicht öffnest, dann kannst du natürlich deine Daten privat halten. Andererseits andere, die ihre Daten öffnen, werden viel leichter auffindbar sein. Und dann gerade für so Commodity-Items wie eine Siemens-Waschmaschine, die ist dann halt schnell woanders gekauft. Andererseits, wenn ich mich öffne, dann, wie du sagst, gebe ich halt meine Daten preis. Also da muss man, glaube ich, ganz genau individuell entscheiden, wie man sich da am besten aufstellt. Aber da würde mich auch deine Meinung total interessieren.
Ja, also das ist das klassische spieltheoretische Gefangenen-Dilemma. Wir hatten das Problem ja 2014 schon mit Amazon. Da hat sich ja jeder große Marke die Frage gestellt, sollte ich jetzt mit Amazon arbeiten? Und da war Amazon noch nicht der Gute. Jetzt sind es ja auf einmal die Guten. sozusagen Amazon war der böse Angreifer mit der Billigware. Und da mussten sich ganz viele Unternehmen die Frage stellen, gehe ich jetzt da rein in Amazon? Biete ich ihnen aktiv meine Produkte an? Mache ich es über einen Graumarkt, über so eine vorgeschobene Agentur? Wie kontrolliere ich irgendwie die Preise, sofern das überhaupt kartellrechtlich möglich war? Und ich hatte damals auch eine Agentur gegründet, 2014. Das war dann die größte SEO, die Amazon-SEO-Agentur in Europa ist das dann kurzfristig geworden. Und wenn man jetzt heute zurückblickt und mit den Entscheidern redet, würde sich, glaube ich, heute keiner mehr wünschen, jemals Zusammenarbeit mit Amazon gestartet zu haben. Warum ist das so? Weil wenn die Produkte dort einmal sind, wenn das Suchvolumen dort einmal stattfindet, dann schafft so eine Plattform es sehr effizient über Auktionsprinzipien die komplette Produzentenrente rauszunehmen. Also man muss halt Geld dafür bezahlen, damit man die Endkunden überhaupt erreicht. Und das ist das klassische Gefangenen-Dilemma. Muss ich überlegen, ist das Gefängnis schon da? Bei Amazon ist das Gefängnis schon da. In der ChatGPT-Welt, OpenAI, in der GenAI-Welt ist das noch nicht da. Da tun sich eigentlich alle Plattformen, werden sehr gut beraten, Daten so lang wie möglich für sich zu behalten. Wenn der Kunde dann nämlich bei 10 Anfragen zum Thema Waschmaschine oder anderen Produkten kein relevantes Ergebnis erhält, dann wird er das auch in diesen Gen-AI-Agenten das in Zukunft auch weniger suchen und dann kommen die von alleine wieder zurück, zu eBay zum Beispiel, zu Zalando. Und in diesem Gefangenen-Dilemma muss man sich die Frage stellen, in meiner Kategorie, wie viele andere Unternehmen haben sich schon gefangen genommen lassen? Wenn das viele sind, wenn irgendwie schon 5 von 10 Waschmaschinenherstellern da sind, dann machen die das. Und ChatGPT macht das genauso wie Amazon. Amazon hat vor 10 Jahren alle Händler einer Kategorie angerufen und immer das Gleiche gesagt. Du, lieber Hersteller oder lieber Händler, bist in dieser Kategorie für uns einer der Top 3 Anbieter. Wir machen mit dir einen ganz exklusiven Vertrag. Genau das gleiche Telefonat führen jetzt auch die ChatGPT Business Development Leute. Und da sind aus meiner Sicht alle sehr schlau beraten, da eben nicht mitzumachen und nicht da blind reinzulaufen. Es mag nur eine Frage der Zeit sein, aber man hat vielleicht nochmal 2, 3, 4 Jahre mehr Zeit, um sich bessere Antworten zu überlegen.
Die man dann aber auch finden muss am Ende des Tages. Saskia, ich zitiere jetzt mal Alex aus einem Podcast, den wir jetzt die Tage gehört haben. Und ich glaube, Alex, du hast ungefähr so gesagt, wer das Produkt hat, ist der Dumme. Am Ende in dieser ganzen Kette ist der Dumme, also wer das Produkt hat. Also ihr seid fein raus.
Wir sind sehr fein raus.
Also eure Zukunft ist gesichert, ja.
Ich glaube, alle müssen immer daran arbeiten, dass die Zukunft gesichert ist. Aber ich glaube, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich, ein Marktplatzmodell ist sehr profitables und angenehmes Geschäftsmodell, weil du halt einfach sehr asset light bist und da dich sehr flexibel quasi aufgestellt bist. Ich glaube, das andere, was bei uns sehr schön ist und was uns vielleicht mehr Freiräume als anderen Plattformen gibt, ist, dass wir 100% Marktplatz sind. Das heißt, wir haben keine eigene Ware, wir haben kein eigenes Geschäft, stehen niemals mit unseren Händlern und Händlerinnen in Konkurrenz und können deshalb Entscheidungen sehr frei treffen, denn am Ende des Tages, was unsere Händler und Händlerinnen, und wir haben ja tausende von Händlern bei uns auf der Plattform, auch viele, die ganz klein sind, irgendwie so ein Münzwarenhandel oder ein Antiquitätenhandel, viele, die auch ein stationäres Geschäft haben. Das heißt, die Entscheidungen, die wir treffen, die uns erfolgreich machen, machen auch unsere Händler erfolgreich und andersrum herum auch. Das heißt, diese Synergie gibt uns, glaube ich, sehr viel Freiheiten, unser Geschäftsmodell so zu gestalten, dass es sowohl für uns als auch für unsere Händlerbasis profitabel ist.
Aber warum ist der mit dem Produkt der Dumme?
Nee, das ist ja erstmal richtig. Das ist quasi das deutlich bessere Geschäftsmodell. Am Ende muss man sich überlegen, ist man für den Kunden irgendwie relevant? Könnt euch ja selber fragen, wie viele von euch haben jetzt mehr als 10 Mal im letzten Jahr bei eBay gekauft? Und ich habe auch meinen eBay-Account liebe ich auch, weil es bestimmte Produkte gibt es gar keine Alternative. Aber man hat natürlich gemerkt, in der Plattformwelt so für klassische Konsumgüter ist der Wettbewerb natürlich unfassbar hart geworden in den letzten Jahren. Aber das Modell ohne Inventarrisiko ist auf jeden Fall das bessere Modell. Und das sieht man ja auch an den eBay-Zahlen. Es ist ja nicht so, dass eBay irgendwie an der Gewinnmarge kratzt, sondern das funktioniert noch recht gut, das Geschäftsmodell.
Wir sind die starke Nummer 2 in Deutschland und wir sind hochprofitabel von daher. Und wir sind in einem Wachstumsbereich tätig, Recommerce, was auch wenig Leute wissen, 40% unseres Umsatzes weltweit kommt von nicht neuer Ware. Ne? Und ich glaube, wenn du das halt auch nochmal in Kombination mit dem Nummer 2 siehst, ist es halt sehr stark. Und auch, was wir auch gerade gesagt haben mit KI, dass du halt gerade bei einzigartiger Ware und gerade dieser ganze pre-loved, nicht neue Bereich ist ja sehr einzigartig. Das ist ja gerade nicht die Commodity-Ware, die als erstes zu Agentic Shopping rübergehen wird. Bin ich da zuversichtlich, dass wir da robust aufgestellt sind.
Was soll jetzt denn, wenn hier ein Händler sitzt, der E-Commerce macht, was soll er jetzt machen? Alex, du hast, glaube ich, mal irgendwo gesagt, abreißen, neu bauen.
Nee. Das habe ich gesagt. Vor 10 Jahren habe ich den stationären Händler, die ich dann viel beraten habe, gesagt, so, mir fällt jetzt auch nicht mehr so viel ein. Am besten verkaufst du den Laden an irgendeine Bude, die das noch kauft.
Also das Problem ist ja, wenn man so viel Podcast ist, wird man immer wieder...
In Amazon-Aktien, genau. Aber das, was richtig ist, jetzt 10 Jahre später, was soll man den ganzen E-Commerce-Händlern sagen, die jetzt in dieser Falle drin sitzen, die noch ein eigenes Lager haben und sozusagen, ich finde das immer ganz interessant, wenn ich irgendwo Händler besuche, dann zeigen die halt in der Regel sehr stolz ihr Lager. Das ist eine Ware, die ihnen gehört. Und das ist dann oft so ein Autostore-Lager, wo sich alles automatisch bewegt. Das ist ein großes Gebäude, da sind 100 Millionen Waren drin. Und früher fand ich es halt cool. Früher war das ein Asset, wo man sagt, geil, du hast diese Ware, die kannst du morgen verschicken, kann man gut verkaufen. Heute denke ich mir, oh, da ist Ware, da weiß man gar nicht genau, wann die verkauft wird, an wen und zu welchem Preis. Um Gottes Willen, das ist wie so eine heiße Kartoffel. Das gilt nicht für jede Kategorie, aber es gilt für immer mehr Kategorien. Und das heißt, diesen Anreiz, den ich damals den stationären Händlern gegeben habe, den müsste man tatsächlich jetzt auch den Online-Händlern geben und sagen, okay, was machen wir denn jetzt damit in diesem Marktumfeld, bei dem jetzt alle ins Wackeln kommen? Wie viel wert ist denn jetzt noch dieses Lager, diese Versandfähigkeit, während auf einmal in Asien zu unfassbaren Preisen dort und auch zu extrem krassen sozusagen Lieferkonditionen diese Ware vielleicht zum halben Preis angeboten wird, ist eine total schwere Frage. Also ist sozusagen jetzt ist keine Happy Time in meiner Industrie, muss man ganz klar sagen.
Was ist denn eure Prognose? Weil im Moment würde ich mal behaupten, funktioniert auch vieles noch auf dem, ich nenne es jetzt mal schon klassischen Weg, also noch längst nicht jeder geht über ChatGPT shoppen. Wann glaubt ihr, kommt da so ein Kipppunkt?
Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren kommen. Ich glaube, man sieht jetzt schon in den Medien, dass ChatGPT da bestimmte Zusammenarbeit mit Shopify oder Ähnlichem macht. Ich glaube, das wird kommen. Und wenn es kommt, wird es, glaube ich, schneller kommen, als uns vielleicht lieb ist. Ich glaube, es wird als erstes kommen, wie gesagt, für diese Commodity-Items, ja, für alles, was halt sehr vergleichbar ist. Mhm. Und vielleicht weniger für andere Bereiche. Und deshalb auf das, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, jedes Unternehmen, was sich nicht jetzt schon Gedanken darüber macht, in diesem Szenario, wie kann ich relevant bleiben, wie kann ich die Kundenbeziehung halten auf der Käufer- und auf der Verkäuferseite. Wir denken halt immer automatisch an die Käufer, aber die Verkäufer, sie werden auch andere Zugänge haben, der schläft. Und wie gesagt, da in die Wertschöpfungskette reinzugehen, in Erlebnisse, in Community. Wir haben jetzt vor kurzem in UK Live-Shopping gelauncht bei eBay und ich hoffe auch sehr, dass es sehr bald nach Deutschland kommt. Das ist halt so ein anderes Ding, aber dass du andere Möglichkeiten, andere Formen des E-Commerce anbietest, die ja in Asien zum Beispiel schon riesig sind, ja, die dann auch viel resilienter gegenüber solche Veränderungen sind. Ich glaube, der Wandel wird kommen, er wird schneller kommen, als wir denken, und ich glaube, die Leute werden, oder die Firmen, Unternehmen, Händler werden gewinnen, die den Wandel am schnellsten mitmachen und da einfach wahnsinnig agil sind.
Ich glaube, wo es Konsens gibt, ist, dass das keine Ob-Frage ist, sondern eine Wann-Frage. Und jetzt natürlich die Wette ist, investiere ich jetzt 3 Jahre möglicherweise zu früh in einen Markt und ohne dass dann das Kundenverhalten sich verändert, da ist man dann, schießt man sich auch entsprechend raus. Man kann das gut bei seinen eigenen Kindern beobachten. Also bei meinen Kindern, die sind jetzt so im jugendlichen Alter, wie stark sie dann mit Gemini und Co. agieren. Da, glaube ich, geht die Reise auch hin. Also wem gehört das Interface? Das gehört entweder gehört das Apple im mobilen Gerät oder Google. Also zum Glück hat sich Apple ja ganz, ganz hinten eingereiht, was AI-Innovation angeht. Da gibt es also noch viel Potenzial sozusagen für die anderen, das sozusagen abzugreifen, den Apple Market Share. Aber wenn das wird eingebacken in bestehende Portale. Das wird nicht so sein aus meiner Sicht, dass man dann noch irgendwie einen weiteren Chatbot installiert, sondern das wird sozusagen zu dem, wo heute schon der Traffic ist, wird das auch weiter abgegriffen. Das wird das anders konvertiert. Und das, was wir gelernt haben, eine Webseite zu bauen oder zu pflegen, wo es irgendeine Suchmaske gibt, in der man einen Suchbegriff eingibt, dann weiter filtert über Facettenfilter, Marken, Preise. Das ist, glaube ich, das, was der Window-Dresser bei Karstadt war, ja, sozusagen. Das ist eine Funktion, die stirbt so langsam aus. Und das sieht man ja schon, dass die stirbt. Das wollen wir alle, weil wir genau zu der Generation gehört, die das gelernt hatten, aufgebaut hatten, nicht wahr? Haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Tochter in 10 Jahren, wenn sie irgendwelche Items sucht, egal ob das Kosmetikprodukte sind oder Produkte des täglichen Bedarfs, dass sie auch eine Webseite gibt mit einer Suchmaske. Die Welt ist vorbei. Und dann, das wird schon entweder über eine Spracheingabe sein oder irgendein Interface, was sehr genau weiß, wo sind die Kontodaten, was sind irgendwie Versandkonditionen und dann das beste Produkt relativ zügig angeboten wird. Und das ist, also ich glaube, es fühlt sich so an, als dass das schnell kommt. Aber ich glaube, in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr sehen wir noch sehr viele überhastete AI-Investments, die sich nicht materialisieren.
Du sprachst das schon an, Apple. Inwieweit wird das Gerät eine Rolle spielen? Wir haben ja, du hast die TikTok-Shops angesprochen, WhatsApp-Shopping und was da alles für Sachen so kommen sollten. Also welche Rolle spielt das Gerät am Ende des Tages demnächst?
Das Gerät spielt eine große Rolle. Ich bin selber immer wieder überrascht, wie groß diese ganzen Anbieter dann sind. Ich gucke mir morgen mal genauer What's Not an. So ein Live-Shopping-Anbieter, das ist total absurd, wie das funktioniert, wie viel Umsatz da mittlerweile drin ist. Und das ist dann ganz schwierig, wenn man so sozusagen schon diese ganze Lernkurve hinter sich hat und versucht, alles drauf zu projizieren, dann ist man auch nicht mehr so innovationsfreundlich, was das angeht, dass es jetzt die asiatischen Konzepte ein bisschen schwieriger haben, in Europa 1:1 adaptiert zu werden. Das konnte man in den letzten Jahren schon öfter mal sehen. Rakuten hat das probiert mal. Das sind ja große japanische Plattformen geworden, die das mit ihren Rabattsystemen versucht haben, in Europa zu etablieren. Da wird sich auch ein Temu schwer tun mit den bestehenden Modellen und Incentivierungsmodellen. Auch TikTok Shop wird sich da schwer tun. Aber die werden halt lernen, weil das Kundenverhalten, also immer mehr Zeit wird in den mobilen Geräten verbracht. Ich glaube, der TikTok Nutzer in Deutschland, das sind ja immerhin, glaube ich, 30 Millionen, verbringen fast eine Stunde am Tag, also richtig viel Sendevolumen ist da irgendwie drin. Das wird kommen, aber es wird ein bisschen anders aussehen als in China.
Saskia, sahst du aus, als ob du noch ganz kurz reagieren wollen? Oder?
Ganz langweilig, aber ich stimme zu. Ja, ich glaube,
diese Konsens am Ende ist doch immer schön.
Ja, ist doch herrlich, ne, dass wir uns so gut verstehen. ich stimme zu mit all dem, was du gesagt hast. Ich glaube, was du gerade meintest mit WhatNot, mit TikTok Shop, wie gesagt, dieses Live-Shopping-Thema, das ist eins, was ich noch sehr in den Anfangsschuhen hier in Deutschland sehe und mit sehr großem Marktpotenzial. Das heißt, ich glaube, das zu knacken, ist das, was ich sehr, sehr spannend finde. Auch weil das einen sehr starken Gegensatz zu dem Agentic Shopping bietet. Von daher auch da ist, glaube ich, ja, da hoffe ich, dass eBay sehr vorne mit dabei ist.
Das werden wir beobachten. Wir danken euch für die Runde. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.